Die EU scheint aktuell kaum noch so richtig für Begeisterung zu sorgen. Die Europawahl steht jetzt vor der Tür, 9. Juni, und doch gilt sie vielen ja als nebensächlich. Interesse und Wahlbeteiligung sind traditionell eher mäßig, und das in der aktuellen Situation. Die EU wird gerade jetzt mit besonders vielen Herausforderungen konfrontiert. Rechtspopulisten stellen sie in Frage, an ihrer Außenseite herrscht Krieg, die Klimakrise spitzt sich zu. Einer, der sich weiterhin leidenschaftlich für Europa, für die EU einsetzt, ist der österreichische Schriftsteller Robert Menasse. In seinem neuen Buch »Die Welt von morgen – Ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde« plädiert er für ein nachnationales Europa. Und ich freue mich sehr, ich spreche jetzt mit Robert Menasse. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Europa ist für Sie ein schier unerschöpfliches Thema. Sie haben ja schon zwei Bücher dazu geschrieben, das ist das dritte. Woher kommt diese Leidenschaft, diese Begeisterung dafür?
Ich würde es gar nicht Begeisterung nennen. Ich sehe das eher als Notwendigkeit. Für mich ist es als Schriftsteller, als Romancier in erster Linie vollkommen klar, dass ich die Bedingungen unserer Zeitgenossenschaft einigermaßen verstehen muss, um davon erzählen zu können. Und es ist ja kein Zweifel, also ich habe keinen Zweifel daran, dass die Europäische Union sowohl in ihrer Entwicklung, in ihrer bisherigen Entwicklung, als auch in den Blockaden, die sie jetzt erlebt, maßgeblich die Rahmenbedingungen unseres Lebens bestimmt oder in unser Leben hineinwirkt. Und deswegen beschäftige ich mich damit.
Die Welt von morgen heißt Ihr neues Buch. Da denken wir an Stefan Zweigs Buch Die Welt von gestern, Erinnerungen eines Europäers, 1942, ja posthum erschienen. Zweigs Titel klingt wie ein Abgesang, Ihrer klingt nach Aufbruch. Ist Europa noch zu retten, Herr Menasse?
Ich glaube, es wird der Punkt kommen müssen, wo wir die Einsicht haben werden, dass die europäische Idee entweder verwirklicht wird oder bei Gefahr des Untergangs des Projekts wir ziemlich große Probleme bekommen werden. Stefan Zweig hat erzählt von einem supranationalen, kann man sagen, supranationalen Gebilde der Habsburger Monarchie, dem Europa der damaligen Zeit. Die Erfahrungen, die er gemacht hat in einem Europa, wo man ohne Pässe reisen konnte, wo man überall sich niederlassen konnte. Oder wie auch Heinrich Mann geschrieben hat, damals war Ausland für uns eine Redensart. Und das war eine Zeit, die man in gewisser Weise es wieder rekonstruieren muss, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Nationalismus mörderisch ist in letzter Konsequenz und Zwietracht sät und schließlich zu Kriegen führt, den Wohlstand zerstört, das Zusammenleben der Menschen zerstört. Und wir haben jetzt die Chance, so ein Europa am Stand unserer Möglichkeiten neu aufzubauen. Und wir werden das machen müssen, weil das ist vollkommen klar. Wir leben in einer Zeit der Polykrisen. Die sind alle längst transnational. Und kein souveräner Nationalstaat kann die alleine lösen.
Das heißt also, ein starkes Europa ist für Sie alternativlos. Der Ausgangspunkt für Ihr Buch ist ein Flugblatt aus dem frühen 18. Jahrhundert, 1719 steht drauf, der europäische Niemand. Wer war denn das, der europäische Niemand?
Das weiß ich nicht. Ich habe es durch Zufall entdeckt. Das war ein witziger Fund, der mir gezeigt hat, wie früh eigentlich schon begonnen wurde, über ein gemeinsames Europa nachzudenken. Als das Flugblatt erschien, war Europa ja auch verwickelt in eine ganze Reihe, also europäische Völker, kann man sagen, verwickelt in eine ganze Reihe von Kriegen. Und dort irgendein Anonymous diese Flugschrift herausgegeben, in der er darüber nachgedacht hat, wie es eigentlich wäre, wenn es Frieden gäbe in Europa. Das hat mir auch gezeigt, dass es eigentlich eine tiefe Sehnsucht ist, die nicht erst nach 1945 entstanden ist.
Ein friedliches, ein soziales Europa vereint in kultureller Vielfalt. Das ist also offensichtlich kein ganz neuer Gedanke. Diese Vorstellung wurde aber doch immer wieder verspottet und abgetan als so irre Utopie von irgendwelchen Dichtern und Denkern. Aber warum eigentlich, Herr Menasse? Das klingt doch grandios. Wer kann so einem Ideal denn überhaupt entgegenstehen?
Die großen Feinde von Einheit, Vielfalt und Friede sind die Nationalisten. Und wir müssen uns endlich vor Augen führen, Und die Nationalisten müssen endlich begreifen, dass diese Ideologie, die eine Souveränität eines bestimmten Volkes, einer bestimmten Population haben will, diese Souveränität sich vorstellt als Möglichkeit, Probleme für sich alleine in Verachtung und Konkurrenz gegenüber anderen zu lösen. Das ist eine Idee, die ist historisch relativ jung und hat aber in dieser kurzen Zeit, seitdem es sozusagen die nationalen Bewegungen gibt, schon so unglaublich viel Unheil produziert, dass wir uns das einfach wirklich noch einmal ganz bewusst vor Augen führen müssen und uns klar machen, das muss man jetzt in der Geschichte absinken lassen, auf den Misthaufen der Geschichte werfen und ein gemeinsames, friedliches Europa aufbauen. Es ist ja auch keine Utopie. Das möchte ich auch immer wieder klarstellen. Das europäische Projekt, das zur heutigen EU geführt hat, ist ja keine Utopie, weil es ist eine reale Entwicklung an einem ganz konkreten Ort, nämlich in Europa. Das kann man nicht mehr als Utopie bezeichnen, sondern man muss es bezeichnen als einen anfangs geplanten und dann sich entwickelnden historischen Prozess, der jetzt durch das Wiedererstarken der Nationalisten in Stocken gekommen ist, durch das Wiedererstarken der Nationalisten nicht funktioniert, deshalb viele Menschen frustriert, viele Menschen zweifeln lässt, okay, das funktioniert nicht, also wende ich mich wieder den Nationalisten zu, die versprechen mir wenigstens für mich und meinesgleichen, was immer das ist, dafür zu sorgen, dass die Sachen funktionieren.
Ich spreche mit Robert Menasse über sein neues Buch »Die Welt von morgen – Ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde«. Herr Menasse, Sie sprechen gerade über diese Rückkehr des Patriotismus, des Nationalismus. Wann hat das eigentlich angefangen und wo kommt das her?
Es ist im Grunde heute in Europa eine Folge eines zutiefst logischen, aber auch furchtbaren Missverständnisses. Wir alle sind einmal sozialisiert worden damit, dass wir einen nationalen Pass haben, eine Nation. Ja? Und der Beginn des Projekts konnte ja auch nur deshalb starten, weil sich die Repräsentanten verschiedener Nationen darauf geeinigt haben, das einmal zu beginnen. Und dann musste das natürlich institutionell irgendwie festgelegt werden. Das heißt, es gibt immer überall nationale Repräsentanten. Und dadurch ist der Blick verstellt auf das Gemeinschaftsprojekt, auf das Wesen des Gemeinschaftsprojekts, weil wir in allem immer nur auch den nationalen Zugang sehen. Jetzt zum Beispiel die Europawahl. Wir wählen ein supranationales Parlament, eine gesamteuropäische Volksvertretung. Aber wir können es nur mit Nationalisten tun. Ja? Deswegen glaubt jeder, der da kandidiert, er muss irgendein nationales Versprechen machen, damit er gewählt wird. Das Parlament hat die Aufgabe, europäisches Recht zu produzieren, Gemeinschaftsrecht. Aber wir sehen nationale Kandidaten. Ja. Dann wird die Kommissionspräsidentin oder der Kommissionspräsident bestimmt. Den bestimmen die nationalen Repräsentanten. Die Nationalstaaten schicken nationale Kommissare in die Kommission. Ja, also ist auch die Kommission, die zuständig für die Entwicklung von Gemeinschaftsrecht ist, vordergründig auch irgendwie ein Gebilde besetzt von nationalen Interessen. Und dann haben wir den Rat. Und der Rat ist überhaupt die Wagenburg des Nationalismus, weil der besteht aus den nationalen Staats- und Regierungschefs. Das heißt, es ist dreimal national gebrochen. Und durch diesen Widerspruch zwischen nachnationaler Entwicklung und Renationalisierung oder Verteidigung nationaler Interessen entsteht die Blockade. Und da sind die Menschen, es funktioniert nicht. Deswegen brauchen wir auch eine institutionelle Reform und größere Klarheit darüber, worum es eigentlich in Europa geht.
Bei der Entwicklung, die EU in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten genommen hat, was für einen Anteil trägt Deutschland dazu bei oder hat es beigetragen?
Ja, auch ein großes Missverständnis. Man darf nicht vergessen, ein nicht unwesentlicher Grund dieses Einigungsprojekts, das mit der Montanunion begonnen hat, war ja auch, Deutschland einzuregen. Also auch zu verhindern, dass Deutschland jemals wieder eine Führungsrolle, einen Führungsanspruch in Europa stellt. Und gleichzeitig hat sich das so herausgebildet, dass Deutschland aufgrund seiner Größe und seiner ökonomischen Wucht und durch sein sozusagen auch politisches Gewicht immer wieder diesen Führungsanspruch stellt. Das ist auch Gift für die Gemeinschaftspolitik, weil die Europäer und Europäerinnen in den kleineren Staaten sagen, wieso bestimmen da Menschen, die ich weder wählen konnte, noch gewählt hätte und auch nicht abwählen kann. Ja, wieso bestimmen die über mein Leben? Da ziehe ich mich doch lieber zurück auf meine nationale Demokratie, die ich gewohnt bin. Ja. Und so entstehen immer wieder aufs Neue diese Widersprüche. Und ganz, ganz verheerend, das muss man leider sagen, ganz verheerend waren die langen Jahre der Merkel-Ära, die ja bewusst die Gemeinschaftsmethode in Frage gestellt hat und nur geglaubt hat, es genügt so eine Balance zwischen nationalen Interessen, die dann verhandelt werden zwischen nationalen Staaten, dass das genügt für die Europäische Union und die europäische Wirtschaft. Das war auch der Grund, warum überhaupt nichts entstanden ist, was deutlich gezeigt hätte, Gemeinschaftspolitik kann Probleme lösen. Und die Preisgabe der Gemeinschaftspolitik führt zu einem ununterbrochenen Weiterklimmen und Weiterbrennen der großen Krisen. Und man kann der Merkel zugute halten, dass sie verhindert hat, dass alles zusammenbricht. Und schon deshalb galt sie als große Europäerin. Aber sie hat verhindert, dass sie sich weiterentwickelt.
Nochmal Stichwort Populismus. Wir sehen ja ganz aktuell das Zerwürfnis der AfD und des Spitzenkandidaten Maximilian Krah mit dem rechtspopulistischen Rassemblement National in Frankreich. Kann das den Block der populistischen Parteien in der EU vielleicht schwächen, was da jüngst vorgeht?
Naja, es ist natürlich immer wieder einerseits amüsant zu beobachten, dass Nationalisten naturgemäß sich schwer tun, eine internationale zu bilden. Aber es ist nicht nur lustig, weil sie können wirklich sehr viel blockieren. Und ein stärkerer Block von rechten und rechtsextremen nationalistischen Parteien können natürlich sehr viel Schaden anrichten. Und davor fürchte ich mich eigentlich am meisten, dass dann wieder viele Menschen erst recht sagen werden, die EU funktioniert nicht.
Bei den aktuellen Problemen sehen viele eben die Lösung in weniger Europa. Sie, Herr Menasse, ganz klar in mehr Europa. Wie sähe eine Lösung aus und wie können Bürgerinnen und Bürger von so einer Lösung überzeugt werden?
Ich verstehe mir grundsätzlich nicht, was weniger Europa bedeutet. Mhm. Ja, entweder man arbeitet zusammen oder nicht. Es geht ja auch wirklich um die großen Fragen und die großen Probleme. Und die sind, wie gesagt, längst transnational. Manche sagen, ja, weniger Politik aus Brüssel. Aber auch eine Wirtschaftsgemeinschaft braucht Wirtschaftspolitik. Da haben wir die Politik schon wieder. Wenn es eine gemeinsame Währung gibt, braucht man gemeinsame Finanzpolitik. Man muss es so deutlich sagen. Weniger Europa ist Gequatsche. Die Herausforderungen sind transnational. Die Möglichkeiten, sie zu lösen, liegen in der Gemeinschaftspolitik. Europa hat da bereits schon sehr, sehr viel bewegt. Ja, der gemeinsame Markt, die gemeinsame Währung, die gemeinsamen supranationalen Institutionen, Gemeinschaftsrecht. Ja, dann die nationalen Universitäten wurden aufgehoben im Erasmus-Raum. Man kann das lange aufzählen. Was würde es sein, weniger Europa? Mehr Europa bedeutet nichts anderes als ein wirkliches gemeinsames Europa.
Herr Menasse, die Europawahl steht jetzt unmittelbar bevor. Am 9. Juni ist es soweit. In eine Glaskugel schauen können Sie natürlich auch nicht. Und dennoch, haben Sie eine Prognose?
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, klarerweise. Die Meinungsforscher haben recht. Dann wird der rechtsextreme Block im Parlament gestärkt aus der Wahl hervorgehen. Das wird Schwierigkeiten produzieren. Da muss man dann danach umso mehr Klarheit darüber verbreiten und darüber informieren, was die im Parlament machen. Ja, ich meine, jeder Bürger kann abonnieren an seinem Computer das Abstimmverhalten der europäischen Abgeordneten. Ich habe das abonniert und da würden sich sehr viele Menschen wundern, wie ihre Rechten abstimmen gegen die Interessen ihrer eigenen Wähler. Die andere Möglichkeit ist, die Meinungsforscher haben nicht recht, ja. Aber dann ist ja das Problem der Widerspruch zwischen Gemeinschaftsmethode und Renationalisierung ja auch nicht aus der Welt geschafft. Ja. Aber dann tun wir uns vielleicht ein bisschen leichter, zumindest einmal darüber zu diskutieren, wie wir diesen Widerspruch überwinden können. Mich wundert ja, dass bestimmte Fragen jetzt überhaupt nicht mehr diskutiert werden. Die einen sagen, ich bin ein glühender Europäer und tun alles schönreden. Falsch, man darf nichts schönreden. Man muss die Fehler, man muss die Widersprüche, man muss die Probleme ansprechen, um sie diskutieren zu können. Die anderen sagen, das kann nie funktionieren, das ist alles ein Unsinn. Wir brauchen das gemeinsame Europa nicht, ich will meinen souveränen Nationalstaat zurück. Ist auch ein Unsinn, weil das wird nie funktionieren. Es gibt keine Rückkehr zum souveränen Nationalstaat. Schon gar nicht in Europa mit diesen vielen Kleinstaaten. Das heißt, man muss die Vorzüge der Idee rekonstruieren, man muss sich die inneren Widersprüche und Probleme anschauen und sie analysieren und man muss zu diskutieren beginnen. Wir haben jetzt 5 Jahre Zeit, schätze ich, wirklich einmal die Diskussion zu beginnen und zu entwickeln. Und ich glaube, es wird dann erst bei der nächsten Europawahl ein bisschen deutlicher werden, worum es geht.
Und jetzt steht erstmal die bevor am 9. Juni. Herr Menasse, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung zum Gespräch. Alles Gute.
Robert Menasse auf Radio 3, sein neues Buch nochmal, das heißt Die Welt von morgen, ein souveränes demokratisches Europa und seine Feinde. Ist bei Surkamp erschienen, 192 Seiten, kostet 22 Euro, das E-Book 19,99. Und noch das, die Europawahlen zwischen Rechtsruck und Ukraine-Krieg war gestern Abend Thema in der Debattensendung Der zweite Gedanke hier bei uns. Und diese Sendung mit der Politikwissenschaftlerin Mirjam Hartlapp und dem Ukraine-Korrespondenten der ARD, Vassili Golot, finden Sie zum Anhören noch in der ARD Audiothek.